Bevor es losgeht, möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf einen neuen Stern-Podcast aufmerksam machen, der Ihnen gefallen wird. Er dauert nämlich nur 5 Minuten. Genau richtig, um ihn hier vor oder nach unserem Podcast zu hören. Wenn Sie wissen wollen, was im Berliner Politikbetrieb los ist und da auch mal hinter die Kulissen schauen möchten, dann hören Sie den 5-Minuten-Talk der beiden Stern-Politikchefs Veit Medik und Jan Rosenkranz. Die beiden nehmen sich montags bis freitags jeweils ein Thema vor und analysieren kurz und knackig, was sie aus den Hinterzimmern der Berliner Staatslenker und Staatslenkerinnen gehört haben. Hören Sie unbedingt mal rein. Der Podcast heißt 5-Minuten-Talk mit dem schönen Untertitel »Wir haben ja nicht ewig Zeit«. Und jetzt viel Spaß mit der Diagnose.
Da musste man erst genau hinschauen. Da, wo die Niere eigentlich sitzt, Luft saß und im Grunde genommen man nur das Nierenbecken, das kontrastierte Nierenbecken gefunden hat. Trotz dieses instabilen Zustands ist mir klar gewesen, dass man sofort sehen muss, dass diese infizierten Nieren ablaufen. Und dass diese Luftniere, wie wir sie ja nun genannt haben, entfernt werden muss. Da es dort sich um einen Prozess handelt, der hochakut ist und sozusagen den Körper vergiftet. Der Patient wurde dann mit dem Rettungshubschrauber verlegt. Das ist innerhalb von 24 Stunden explodiert.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben. Die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Jens Cordes, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin. Da seine Mutter Gynäkologin war, erzählt er mir, wusste er schon ziemlich früh im Leben, dass er in die Medizin gehen wollte. Er arbeitete dann erst als Narkosearzt, später in der Chirurgie, fuhr Einsätze mit dem Notarztwagen. Sein Ziel war aber immer schon, Urologe zu werden. An dem Fachgebiet mag er unter anderem das breite Spektrum an Operationen, die man durchführen kann. Wir sprechen heute über einen Mann, dessen Zustand sich, nachdem er sich im Krankenhaus vorstellte, innerhalb von einem Tag rapide verschlechtert. Jens Cordes staunt nicht schlecht, als er das erste Mal CT-Bilder von dem Patienten sieht. Dort, wo sich die rechte Niere abbilden müsste, sieht der Arzt nur Luft.
Ich war gerade im Operationssaal, habe gerade eine Operation beendet. Und da rief mich der niedergelassene Kollege an, der dann sagte, Jens, schau dir mal dieses CT hier an, den muss ich euch schicken, den Patienten. Und dann hat er mir, zum Glück sind wir ja telemedizinisch miteinander verbunden, und dann konnte ich mir das CT angucken. Dann sagte ich, ja, wieso, bei der Niere, sagte er, ja, es geht um die rechte Niere, schau dir das doch mal an. Und ich habe bei der Niere nichts. Wo ist denn die Niere überhaupt? Und da musste man erst genau hinschauen, da, wo die Niere eigentlich sitzt, Luft saß und im Grunde man nur das Nierenbecken, das kontrastierte Nierenbecken gefunden hat. Und dementsprechend war dann klar, da sich beide Steine gebildet hatten, also nicht nur in dieser Niere, sondern in der anderen Seite auch, die auch dilatiert war, dass wir diesen Patienten übernehmen sollen müssen, weil der instabil war.
Sie haben so einen interessanten Satz gesagt, eben so, wo ist denn die Niere überhaupt? Können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, auch was das Nierenbecken ist, vielleicht für Leute, die sich jetzt mit der Niere nicht ganz so genau auskennen, dass wir uns das mal bildlich vorstellen können, was Sie da gesehen haben?
Also in einem CT wird ja Kontrastmittel gegeben und da findet man als erstes das urinproduzierende Gewebe, das nennen wir Parenchym, um das Nierenbecken herum. Das war nur noch, das war nicht dargestellt. Und die Niere besteht dann noch zusätzlich aus dem Nierenbeckenkelchen und dem Hohlsystem. Und dort wird der Urin aufgefangen. Und das war nur noch vorhanden. Also das gesamte urinbildende Gewebe, was sozusagen die auch die Rinde bildet, der Niere, ist nicht zu sehen gewesen.
Und wie muss man sich das vorstellen? Das war dann, hätte eigentlich, keine Ahnung, hell sein müssen und Sie haben was Dunkles gesehen, so rum?
Genau, genau. Im CT stellt sich Kontrastmittel ja immer hell dar und in dem Falle ist das alles schwarz gewesen. Also letztendlich hat sich so dargestellt, als wäre dort Luft in dem Gewebe, wo sonst das urinproduzierende Gewebe ist.
Haben Sie sowas häufig schon gesehen?
Nein. Das habe ich häufig noch nie gesehen. Also das ist wirklich selten. Und dementsprechend ging es dem Patienten auch schlecht. Und der niedergelassene Kollege hatte mich hier dann auch direkt informiert.
Wie alt war denn dieser Patient und wie viel später kam der zu Ihnen? Vor allem in welchem Zustand und auf welchem Weg kam der zu Ihnen?
Also der ist Anfang 70 gewesen und der Patient wurde dann mit dem Rettungshubschrauber verlegt. Das ist eine Flugzeit von 5 Minuten. Das machte auch Sinn, weil der Patient in einem kritischen Zustand war und wurde dann auf unserer Intensivstation sozusagen übergeben. Bei der Übergabe selbst war ich nicht da, aber wurde dann von dem Intensivmediziner hinzugerufen. In dem Status musste der Patient Katecholamine bekommen, wurde dann auch und war auch intubiert schon vom Notfallteam und war in einem sehr schlechten Kreislauf. Zustand. Er hat sozusagen von uns gleich Antibiotika bekommen, kreislaufunterstützende Medikamente und wurde sozusagen, wir nennen das verkabelt, das heißt überall ein zentraler Venenzugang gelegt. Es wurden die Arterie wurde punktiert, um den Blutdruck kontinuierlich zu messen und sozusagen den Patienten zu stabilisieren. Trotz dieses instabilen Zustands ist mir klar gewesen, dass man sofort sehen muss, dass diese infizierten Nieren ablaufen und dass diese Luftniere, wie wir sie ja nun genannt haben, entfernt werden muss. Da es dort sich um einen Prozess handelt, der hochakut ist und sozusagen den Körper vergiftet.
Ganz kurz, Sie hatten vorhin einen Halbsatz oder zwei Halbsätze gesagt, dass man auf den Bildern, die Sie am Anfang gesehen haben, auch Nierensteine gesehen hätte. Ja. Können Sie dazu noch mal ein paar Sätze erklären? Was ist das genau? Wie entstehen die? Wo saßen die? Das hat man bestimmt schon mal gehört, Nierenstein oder Nierenkolik wegen eines Steins. Das ist ganz schmerzhaft. Aber das ist ja auch noch mal ein wichtiges Detail in dieser Geschichte.
Genau. Die beiden Nierensteine sind sozusagen in die Harnleiter hineingerutscht und haben dort sozusagen für einen Aufstau gesorgt. Das heißt, dann kann die Niere nicht mehr ablaufen. Nierensteine bestehen einmal aus Steinmaterial, wirklich Calcium meistens, und aber haben auch eine Matrix, in der Bakterien leben. Das heißt, Nierensteine sind grundsätzlich immer infiziert. So, und dann haben sie natürlich das Problem. Das heißt, es kann nicht ablaufen, es bleibt warm, es ist feucht und es ist dunkel. Alles das, was Bakterien sehr lieben. Und es ist in diesem Falle auch so, dass gar kein Sauerstoff da ist. Und das lieben ganz bestimmte Bakterien, die nennen wir Anaerobia. Ja? Und die können dann sozusagen so eine Problematik mit Luftbildung, was ja gar keine Luft ist, sondern sozusagen ein anderes gashaltiges Produkt, ja. Und dementsprechend ist das das Problem nachher.
Das war ja ein hochakuter Fall, das, was Sie beschrieben haben. Ein Mann Anfang 70, der war schon intubiert, als er zu Ihnen kam mit dem Hubschrauber. Das ist ja alles eine hochakute Situation. Sie hatten diese Bilder gesehen, Sie hatten Medikamente verabreicht und dann musste es wahrscheinlich ziemlich schnell gehen. Wie ging es denn weiter?
Ja, die haben ihn dann stabilisiert, den Patienten, und ich habe die Indikation gestellt. Also das heißt, ich habe gesagt, der muss so schnell wie möglich operiert werden. Dann hat die Narkoseabteilung sozusagen alles Mögliche gemacht, um den Patienten in den Saal zu bekommen und hat ihn mir in den Saal dann auch sozusagen stabil, kreislaufstabil in den Saal gebracht. Hier habe ich dann erstmal, auch um die andere Seite zu entlasten, beidseits sogenannte Doppel-J-Schienen eingelegt. Das heißt, da geht man durch den Penis hindurch, spiegelt die Blase und schiebt kleine dünne Schläuche von der Blase in die Nieren jeweils hinein. Um dann, und da war es auch so, Eiter aus den Nieren herauskommen zu lassen. Und da kam auch mir auf beiden Seiten Eiter entgegen.
Hat man damit dann schon auch irgendwie dieses Steinproblem behoben, dass die dann mit abgehen oder verkannten die sich irgendwo und es geht jetzt erstmal nur um den Urin?
Genau, es geht um den Urin. Die Steine bleiben vor Ort und die sollen sozusagen erstmal umgangen werden. Das ist erstmal das erste Ziel. Bloß in diesem Falle ist ja die Niere auf der rechten Seite ja aufgebraucht. Das heißt, und es sind Gasbildner dort. Das ist eine andere Situation als die, die wir sonst kennen. Das heißt, für die linke Seite war die Situation erstmal gerettet, die rechte Seite nicht. Und dementsprechend haben wir dann diesen Patienten auf die Seite gesicht, in diesem Fall auf seine linke Seite, um dann von der rechten Seite zu schneiden, die rechte Flanke aufzuschneiden und hinter dem Gedärm entlang diese Niere freizulegen. Als wir das getan haben, bin ich ja in die Nähe der Niere gekommen und kam mir dann nachher Gas auch entgegen.
Wie hört sich das denn an? Erzählen Sie mal kurz, was das so, ich meine, Gas entgegen, das klingt so ein bisschen, Sie erzählen das so.
Zischend. Also es kam zischend einem entgegen. Ja, also und dann letztendlich können wir die Niere auch dann entfernen, samt dem Stein, der im Harnleiter ist, und haben dann am Ende Drainagen dort eingelegt.
Was hatten Sie denn während dieses Vorgangs, während der Operation im Kopf? Sie haben ja gesagt, das sind irgendwie Bakterien, die ohne Sauerstoff, was unüblich ist für Bakterien, Gase bilden konnten. Sie haben gesagt, ich bin da in die Nähe gekommen, wir haben weitergeschnitten, da hörte man es zischen, also stimmte das ja auch.
Ja.
Was hatten Sie da als Differentialdiagnose im Kopf? Was könnten das für Bakterien sein?
Ja, also im Grunde genommen hatte ich eigentlich eher Clostridien im Hinterkopf. Das sind wirkliche Anaerobia. Die kennt man auch zum Beispiel von den ballonierten Konservendosen, ja, die dann sozusagen so eine Gangräne machen. Das war eigentlich nicht das Bild, was ich schon einmal gesehen hatte bei einer anderen Patientin. Dieses Bild war anders. Ja? Also es war lokalisierter auf der Niere. Und das ist ja auch gut so, dass wir frühzeitig operiert haben, damit sich das ja nicht ausbreitet.
Was ist denn eine Gangrän?
Eine Gangrän ist etwas, man kann das so vielleicht vergleichen damit, das ist schon so, als würde man totes Gewebe, als wäre man schon tot. Also in diesen, wie kann man das übersetzen, Leichengifte zum Beispiel, ja? Wenn menschlicher Körper oder überhaupt Biologie zersetzt wird, das ist sozusagen dann schon gangränös, das ist schon totes Gewebe.
Und die Bakterien, die Sie eben genannt haben, die Clostridien, Sie haben auch dieses Bild uns vor Augen gerufen, diese aufgeblähten Konservendosen, man hofft, dass man es selber nie erlebt hat, weiß vielleicht, wenn die aufgebläht sind, da könnten gefährliche Bakterien drin sein. Da gibt's ja auch immer wieder mal Vergiftungsfälle von Leuten, die dann doch so eine Konserve essen und sich dann mit diesen Clostridien vergiften. Da gibt's ja auch einen deutschen Ausdruck für. Können Sie den nochmal nennen, weil vielleicht viele Hörerinnen und Hörer den dann doch mal eher gehört haben?
Genau, das ist Gasbrand. Ne? Also da haben Sie vollkommen recht. Vor allen Dingen auch aus der Kriegschirurgie ist das ein ganz gefürchteter Begriff, wo eben dann auch Wunden abgedeckt entstehen und sozusagen diese Bakterien im Grunde genommen ohne Luft sozusagen existieren können.
Also hochgefährlich, Gasbrand, auch irgendwie gasbildende Bakterien. Sie haben aber gesagt, der Krankheitsverlauf ist so ein bisschen anders. Sie hatten schon mal jemanden damit gesehen. Das hier war doch was anderes. Wie ging es denn weiter? Sie haben gesagt, die Niere haben Sie entfernt. Sie haben Drainagen eingelegt und dann wird das ja untersucht.
Ja, und der Patient hat sich wirklich gut gehalten während der Operation. Pathologen haben letztendlich eine Entzündung gefunden, so wie wir gedacht haben. Und letztendlich haben wir eine Mikrobiologie entnommen. Das ist das Entscheidende, das heißt Abstriche. Ja. Und das kriegen Sie aber erst ein paar Tage später. Ja, aber das ist so ein bisschen der Clou auch an dieser Geschichte. Es handelte sich um den Keim, den wir meistens immer bei einer Harnwegsinfektion haben. Wir sagen in 70% der Fälle, das ist dann Escherichia coli gewesen. Mm. Und das ist natürlich, passt eigentlich nicht, weil Escherichia coli ist eigentlich ein Bakterium, was aerob wächst, also mit Sauerstoff, ja. Und das hat uns sehr gewundert. Dieses Bakterium kam auch von draußen, muss man so sagen. Wir nennen das Wildtyp. Das heißt, das war gegen alle Antibiotika sensibel. Das heißt, wir hatten groß reingegriffen in die Antibiotikakiste mit Piptaz, also einem Reserveantibiotikum, weil der Patient kritisch ist und wir unbedingt diese Antibiose sozusagen brauchten, um diesen Patienten zu retten. Und jetzt kam dieser Allerweltskeim, würde ich mal sagen, raus. Aber das Spannende an der Sache ist, das muss und das kann Escherichia coli. Escherichia coli kann auch fakultativ Anaerobia sein. Das sehen wir selten im Krankenhaus, aber da sich das um so einen Wildtyp handelt, ich finde den Namen dafür eigentlich ganz passend, konnte der wirklich unter diesen Bedingungen gasbildend agieren.
Und Escherichia coli ist ja ein Keim, der im Darm des Menschen vorkommt. Und Sie als Urologe haben wahrscheinlich, Sie gerade schon angedeutet, häufiger damit zu tun, weil auch oft, glaube ich, die klassische Blasenentzündung dadurch ausgelöst werden kann. Wie kommt das denn? Ist das, wenn man sich sozusagen auf der Toilette falsch abputzt oder weil das einfach nah beieinander liegt, genital, Harnröhre, Darm? Wie kommt das denn eigentlich zustande, sowas?
Ja, das wird, und da haben Sie recht, das wird eine aufsteigende Infektion gewesen sein. Ne? Das heißt, die wird wirklich über die Harnröhre, wird dieser Keim dann in der Blase gewesen sein und dann sozusagen in diese gestauten Nierenbecken nach oben gewandert sein. Das ist ganz genau sagen, wann die Infektion stattgefunden hat, kann ich nicht. Es gibt ja auch so etwas, das kennen wir ja vom Darm, dass wir sozusagen ein Mikrobiom des Darms haben. Ja, das kennen wir. Und mittlerweile sind wir schon in der Diskussion, dass es auch ein Mikrobiom des Urogenitaltraktes gibt. So, und wenn dort dann sozusagen so ein Bakterium sitzt und im Grunde genommen die Bedingungen dann so sind, wie sie in diesem Falle waren, auf einmal dann sozusagen so eine Möglichkeit für sich findet, dann ist das auch möglich, dass das sozusagen von sich aus da wächst.
Also eine große, große Ausnahme. Sie hatten das vorher so auch noch nicht gesehen, waren überrascht, welches Bakterium am Ende da entdeckt worden war und all diese schlimmen Sachen, sage ich jetzt mal, ausgelöst hat. Also Niere war nicht mehr zu erkennen, es war gangrenös, also wirklich schon abgestorben, das Gewebe. Der Mann war ja hochakut und ein Notfall. Also doch ein sehr überraschendes Ergebnis, was da rausgekommen ist.
Ja, ja. Also wir haben ein, ich habe so ein Prokalzitonin noch nie gesehen bei Aufnahme von 207 gehabt, 27.000 Leukozyten, das sehen wir schon ein paar Mal, aber das ist schon Wahnsinn. Und wie gesagt, das gesamte Blutlabor war rot. Herzenzyme, also der hat im Grunde genommen auch, er war ja kardiopulmonal instabil, ein Troponin von über 2000 gehabt. Also das ist schon Wahnsinn, was dieses Bakterium mit dem Mann eigentlich gemacht hat. Und es ist sehr schnell perakut gelaufen, denn der Patient hat sich ja einen Tag vorher erst in diese Klinik gewandt. Das heißt, das ist innerhalb von 24 Stunden explodiert.
Procalcitonin, erklären Sie das nochmal, was das für ein Blutwert ist?
Das ist ein neuerer Blutwert, der für die Bestimmung der Infektiosität oder sagen wir der Reaktion des Körpers auf Infektionen zeigt und relativ gut anzeigt, wenn der Körper sich in einer Blutvergiftung befindet. Genauso Leukozyten sind weiße Blutkörperchen, die dann auch ansteigen. Wir haben auch noch weitere Laborparameter, wie zum Beispiel C-reaktives Protein, was auch eine Reaktion auf Entzündung ist, das war hier auch über 400. Also das war schon wirklich akut.
Und wie viele Laborwerte haben Sie ungefähr angeguckt oder abgenommen, weil Sie gesagt haben, eigentlich war das ganze Blatt rot oder mit Ausrufezeichen oder kein Wert war mehr richtig an der richtigen Stelle?
Kein Wert, also Leberwerte waren erhöht, die ganzen Elektrolyte waren durcheinander, Herzenzyme waren deutlich erhöht, das Blutbild war durcheinander, die auch ein wichtiger Faktor, die Thrombozyten waren erniedrigt Und die Gerinnung war gerade noch so, dass man sagen kann, ich kann operieren, mit aber doch schon deutlichen Veränderungen in der Gerinnung. Das heißt, dass die auch abfällt im Bereich einer Infektion.
Wie ging es denn dem Patienten nach der OP, ein paar Tage nach der OP? Es war ja doch irgendwie ein Riesenakt, das Ganze. Ich stelle es mir gerade so vor.
Es ging ihm dann wirklich deutlich und schnell besser. Er war aber noch intubiert und beatmet. Mit der Zeit kamen dann natürlich aber die anderen Komplikationen, die sich immer bei einem Intensivaufenthalt zeigen können. Ja, also er wurde noch lange Tage beatmet, ja? Also hat er einen schlechten Kreislaufzustand gehabt und er muss ja auch erstmal entgiften. Er wurde sozusagen dialysiert, ja? Also die Nierenfunktion war nicht mehr vorhanden erstmal. Diese Dialyse hat aber nicht nur den Effekt, dass im Grunde genommen die Niere ersetzt wird, sondern hat auch den Effekt der Entgiftung. Und da wir ja schon vorhin von Leichengiften und von generell Vergiftung gezeigt haben und Infektionsgiften, kann mit der Dialyse sozusagen das herausgefiltert werden. Leider zeigte sich dann doch im Verlaufe nach Tagen der Beatmung, dass man sagt, okay, wir kriegen ihn so schnell nicht von der Beatmung ab. Wir müssen ihm ein Tracheostoma machen.
Und in was ist das?
Ein Tracheostoma ist sozusagen etwas, was man unter dem Kehlkopf in die Luftröhre einen Schlauch einlegt, damit sozusagen der obere Atemtrakt entlastet wird. Und das war dann in Planung und wurde dann auch gemacht, um nachher besser den Patienten von dieser Intubation, also von diesem Schlauch im Mund sozusagen zu entwöhnen. Ja, das wurde durchgeführt. Und leider zeigte sich dann im Verlaufe, nach ein paar Tagen, wo man ja eigentlich ihn entwöhnen wollte, nach einem Monat ein Problem im Bereich der Trachea. Hier entwickelte der Patient leider eine Fistel zwischen Trachea und Ösophagus. Das hat die ganze Sache verkompliziert. Und hier auf einmal eine komplett andere Keimlage dann auch bei diesem Abstrich. Auf einmal haben wir es nämlich nicht mehr mit diesem Wildtyp, der war schon längst erledigt. Also der das Problem hervorgerufen hat, den haben wir schon fertig gemacht mit unseren ganzen Antibiotika. Ja? Aber jetzt ist er natürlich in einem Bereich, wo Krankenhauskeime sind. Und die kennen sich natürlich mit Antibiotika aus. Und dieser Kulturnachweis, der zeigte dann nachher, oh, jetzt haben wir es aber mit Enterococcus faecium zu tun, wogegen viele Antibiotika nur Resistenzen zeigen. Und es musste dann die Antibiose insgesamt, ich habe das einmal rausgesucht, häufig gewechselt werden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also wir haben 8-mal die Antibiose dann wechseln müssen. Also weil es immer dann wieder neue Krankenhauskeime gegeben hat, die dann den Patienten in Schwierigkeiten gebracht haben.
Das heißt, das war schon eine längere Weiterbetreuung und auch eine sehr aufwendige, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Nur noch mal kurz zur Erklärung. Ösophagus ist die Speiseröhre, Trachea ist die Luftröhre und da gab es quasi eine Verbindung, die da nicht hingehört. Ja. Und so entstand das ganze Dilemma. Ne?
Das musste operativ gelöst werden. Im weiteren Verlauf hat er dann noch eine Divertikulitis entwickelt, wo auch operativ eingegriffen werden musste und sozusagen ein Anus Preter vorläufig eingesetzt werden musste. Also er hat wirklich dann alle oder viele Komplikationen eines Intensivaufenthaltes hinter sich gebracht. Und das Interessante war dann noch, dass wir die Schiene, die wir ja zu Anfang auf der linken Seite gelegt haben, wegen des Steines, die konnten wir entfernen, als sie ihm dann das Iliostoma anlegten, weil der Stein war weg. Durch diese Intensivaufenthalt, das heißt, da werden ja Säurebasen genau eingestellt, der Patient muss sich einer gewissen Diät unterziehen und so weiter und so weiter, war der große Stein, der auch auf der linken Seite für Abflussprobleme gesorgt hat, war weg und wir konnten sozusagen die Doppel-J-Schiene einfach entfernen.
Ist doch schön, dass dann auch mal sowas Positives da noch um die Ecke kommt.
Ja, ja. Ja, im gesamten Intensivaufenthalt musste er dialysiert werden und er ist dann auch letztendlich von damaligen Status der Intensivstation auf eine, wir nennen das intensive Reha, dann gegangen und er hatte aber noch ein bisschen Restausscheidung Und ein richtig schönes Erlebnis hatte ich dann sozusagen 1,5 Jahre später bei uns, als er sich dann nochmal vorstellte, als er dann sagte, ja, die Niere ist dann doch wieder angesprungen. Er musste nicht mehr Dialysepatient sein. Und dann so zu sehen, also er hatte ja eine wirklich, er war, glaube ich, 150 Tage auf einer Intensivstation. Das ist also wirklich ein sehr langer Verlauf. Und er hat es dann doch geschafft. Und das hat mich sehr, sehr gefreut.
Schönes Happy End für so eine sehr dramatische Geschichte. Was würden Sie denn den Hörerinnen und Hörern, den Ärztinnen und Ärzten, den Patientinnen und Patienten oder einfach nur den Interessierten mitgeben? Ich habe ja noch mal so auf diesen Harnleitersteinen rumgedacht, weil Sie gesagt haben, da sind immer auch Bakterien drin. Ja. Das ist ja sozusagen nicht nur ein hartes Gewebe, sage ich ja mal, deswegen Stein, sondern es hat immer mit Bakterien zu tun. Gibt es eine Message, die Sie so als Learning aus diesem Fall mitgeben können, wie man Neudeutsch oder Neuenglisch sagen würde?
Ja, als Urologe hat mir das noch mal gezeigt, Steine müssen behandelt werden als erstes. Ja? Das heißt, wenn es nachgewiesen ist, dass Sie einen Stein in der Niere haben, im Harnleiter macht er sowieso Probleme, dann merken Sie den ganz schnell. Aber auch wenn Sie im Ultraschall einen Stein finden, man sollte sie wie auch immer behandeln. Vorbeugend für Steine kann man gerne auch tätig sein. Das heißt, man sollte sich bewegen, man sollte viel trinken. Es gibt aber Menschen, die sind einfach neigen dazu, ja, dass man so etwas bekommt. Und wenn man dann diese Steine behandelt, sollte man unbedingt diese Steine untersuchen, um nicht auch irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dass der Patient nicht so häufig oder überhaupt Steine bildet. Das ist ein großes Anliegen als Urologe, um solche Verläufe eben nicht mehr so oft mitzuerleben.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.